Jesus lebt. Und er ist auch hier. Ich schlage vor, dass wir mal eine Minute Stille haben. Das hat so den Grund, ich weiß nicht, was gerade so durch deinen Kopf alles geht. Uns allen geht immer viel durch den Kopf. Dass wir mal eine Minute einfach still sind, damit wir besser zubereitet sind, dass Gottes Wort unsere Herzen trifft. Okay. Wunderbarer Jesus, wir sind manchmal ein bisschen kompliziert. Deswegen bitten wir jetzt, dass du uns gnädig bist und dass du uns hilfst, dass das Wort, was von dir kommt, das in unseren Herzen macht, was es soll. Wir wollen direkt zu Beginn sagen, wir brauchen dich und du bist der Künstler, der Meister, in unseren Herzen das anzusprechen, was wir brauchen. Auch um dieses Wunder bitte ich dich, auch bei dieser Predigt. Amen. Der Hebräerbrief. So, wie ihr seht, ist meine Aufgabe keine leichte, das ganze Kapitel 7 und das ganze Kapitel 8 zu predigen. Aber natürlich wird es so sein, dass ich Schwerpunkte gewählt habe. Wir gehen ja durch den ganzen Hebräerbrief und ich kann nur empfehlen, weil es so kostbar ist, vielleicht in der Woche mal diese beiden Kapitel dann auch nachzulesen. Ich kann nur wenige Aspekte heute ansprechen. Ist auch nicht so schlimm. Und ich habe das Ganze überschrieben, der Garant der Vergebung und einer nie endenden Freundschaft. Der Garant der Vergebung und einer nie endenden Freundschaft. Wir haben ja gerade schon hier zwei praktische Fragen gehabt. Wer könnte der Garant der Vergebung sein? Jesus. Die Antwort, die fast immer richtig ist in der Kirche. Genau, Jesus ist der Garant für die Vergebung und einer nie endenden Freundschaft. Wir lesen mal rein mit der nächsten Folie jetzt auf die Verse, auf die ich mich besonders beziehe, aber die auch irgendwo viel zusammenfassend von dem, was wir schon behandelt haben im Hebräerbrief. Hebräer 8, die Verse 6, 11 und 12. Nun aber hat er, also Jesus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Der bessere Bund, bessere Verheißung, Jesus ist der Mittler. Vers 11, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wow. Der Mittler. Jesus ist der Mittler und Jesus ist der Garant. Die Garantie. Garant ist ja dann die Personifizierung. Und damit wollte ich nochmal den Ausdruck unterstreichen, den Elias ja gerade in der Einleitung auch schon gebracht hat. Das steht nämlich in Kapitel 7, Vers 22, da heißt es, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Der Bürger eines besseren Bundes. Dieses Wort Bürger, das steht nur hier an dieser Stelle überhaupt im Neuen Testament, aber es ist ein faszinierender Ausdruck. Wie wir gerade in der Einleitung ja schon gehört haben, also eine Bürgschaft, wann macht man das? Ja, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte hier eine Wohnung mieten aber da ist noch nicht so viel regelmäßiges Einkommen, dann sagt vielleicht der Vermieter, ja, gibt es da jemanden, der bürgen könnte? Und dann tun das manchmal die Eltern, damit das klappt für den Sohnemann oder die Tochter. Und das bedeutet, der Bürger, eine Bürgschaft bedeutet, okay, wenn das nicht erfüllt wird, das Bezahlen nicht erfüllt wird, dann ist der Bürger dran. Dann kann er machen, was er will, er ist einfach dran. Er muss einfach in die Bresche springen und er muss dann bezahlen. Interessant ist, dass wir zum Beispiel im Buch Jesus Sirach eine sehr positive Aussage haben zum Thema Bürgschaft. Da heißt es nämlich, ein Freund wird für seinen Freund bürgen, er wird ihn nicht im Stich lassen. Also eine Bürgschaft einzugehen, kann wirklich ein guter Freundschaftsdienst sein und kann da und dort angebracht sein. Aber zum Beispiel im Buch der Sprüche wird deutlich gewarnt vor einer Bürgschaft, weil es eben heißt, wenn du bürgst, ja, du bist dann dran. Du begibst dich eigentlich in eine Abhängigkeit, dass während der andere vielleicht nachlässig wird oder auch durch grobes Versagen oder weil derjenige, für den man bürgt, sich vielleicht sagt, naja, ich muss mich ja nicht so anstrengen, weil auch letztlich wird der andere schon für mich zahlen. Deswegen wird sehr gewarnt davor, Bürgschaften einzugehen. Also wie oft im Leben sind Dinge auch ambivalent. Also es gibt mal gute Gründe, das zu machen, aber man soll sich gut überlegen, das zu tun. Und hier bin ich bei Jesus. Jesus ist unser Mittler und Jesus ist unser Bürger. Er bürgt für jeden Menschen, der ihm vertraut. Und eine Bürgschaft ist insofern sowas Krasses eigentlich, weil es eine einseitige Verpflichtung ist. Also oft ist es gut im Leben zu sagen, hey, wir machen einen Deal, wir machen eine Abmachung. Das ist deine Aufgabe, das ist meine Aufgabe und dann wird das doch ganz gut gehen. Wenn sich jeder an seine Abmachung hält, dann läuft es ja gut. Aber wenn sich einer nicht an die Abmachung hält, dann ist es halt schlecht. Und normalerweise ist es so, wenn sich einer nicht an die Abmachung hält, dann kriegt halt der, der versagt oder der sich nicht dran hält, dann gibt es da irgendwelche Maßnahmen, sodass der das halt lernen muss oder eben auch einen Nachteil hat. Aber bei der Bürgschaft ist es so, dass der Bürger alles auf sich nimmt. Deswegen wird davor gewarnt für uns untereinander, uns Menschen. Und Jesus ist der Bürger dieses Bundes, des neuen Bundes, dieses Vertrages, dieser Abmachung, die wir getroffen haben mit Jesus. Bist du schon biblisch Wasser getauft, nachdem du dich für Jesus entschieden hast? Hast du dich taufen lassen und wurdest völlig untergetaucht? Da hast du gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das ist der Teil, den wir versprechen. Der ist groß, mein ganzes Leben. Und Jesus sagt, ich vergebe dir all deine Schuld und ich schenke dir das ewige Leben. Und ich schenke dir eine dauerhafte Beziehung, eine nie endende Freundschaft. Das ist Jesus. So wie ist es, wenn wir nun unsere Abmachung nicht einhalten? Nochmal, in der Taufe haben wir gesagt, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben, alles, was ich bin und habe. Ich gebe dir die Verfügungsgewalt über meine Zeit, über meinen Körper, über mein Geld, über meine Beziehungen, einfach über alles. Du bist der Herr, du bist der Chef, was du sagst, das werde ich tun. Und da sind wir schon an dem Punkt, dass wir, glaube ich, dringend einen Bürgen brauchen. Denn wer ein wenig Selbsterkenntnis hat, hat schon mal erlebt, dass er das nicht eingehalten hat. Dass es da irgendwo doch eine Meinung gab, etwas, was man wusste vom Gewissen her, oder es war vielleicht auch der Heilige Geist, der nochmal was unterstrichen hat, mach das nicht. Mach das nicht. Schau das nicht an. Nein, triff dich nicht alleine mit dieser Frau. Triff dich nicht alleine mit diesem Mann. Kauf das nicht. Okay? Solche Dinge passieren und wir in Übermut oder aber die anderen machen das ja auch oder wir haben so schnell irgendwelche Erklärungen, warum wir es doch tun. Und dann haben wir unsere Seite des Vertrages gebrochen und dann tritt der Bürger in Kraft. Ist das großartig? Wenn Jesus mit uns umgehen würde nach dem Prinzip Saat und Ernte, was du säst, wirst du ernten. Ist übrigens ein biblisches Prinzip und funktioniert auch immer noch. Ist ein wichtiges Prinzip. Nicht nur im Alten Testament, auch im Galaterbrief steht, was du säst, wirst du ernten. Was du tust, wird Konsequenzen haben. Aber dieses Prinzip ist nicht das ganze Prinzip, was alles umfasst, was Gott geschaffen hat, sondern es gibt ein Prinzip, das noch mal größer ist und alles umfasst. Und das ist die Souveränität und Gnade Gottes. Die Souveränität und Gnade Gottes. Die ist einfach noch mal darüber. Und in dieser Souveränität und Gnade Gottes, da ist das Kreuz. Da ist Jesus. Da ist unser Bürger, der genau weiß, ui, Abmachung nicht eingehalten. Getauft und trotzdem nicht eingehalten. Ich weiß nicht, ich denke, da sind wir alle im selben Boot. Das haben wir alle nicht immer geschafft. Da haben wir alle unsere Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben. Und wenn es jetzt hart auf hart kommt, wenn man sagen würde, okay, das ist jetzt wie ein Mietvertrag und du hast keinen Bürgen, dann sagt der Vermieter halt, ja, sorry, das ist die Abmachung, zieh aus, du musst raus. Ich will jemanden, der regelmäßig zahlt. Und in der Welt ist es ja auch oft so, auch zu Recht so. Vielleicht muss der Wohnungsbesitzer ja die Wohnung noch abzahlen. Der könnte noch nicht mal sagen, ach, die Miete schenke ich dir, ist ja meine Wohnung. Nee, dann kommt vielleicht die Sparkasse und sagt, ja, war mal deine Wohnung, aber du zahlst ja den Kredit nicht mehr ab. Dann ist die Wohnung weg. Jesus ist unser Bürger. Er bürgt für uns. Er ist so gnädig. Und er ist größer als das Prinzip von Saat und Ernte und sagt, ich vergeb dir. Meine Freundschaft zu dir ist so massiv, ist so stark. Meine Leidenschaft, meine Sehnsucht, mit dir zusammen zu sein, in deinem Herzen zu wohnen, ist so groß, dass ich mich für dich verbürge. Jesus verbürgt sich für uns. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren, wenn wir das verstanden haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, naja, dann kann ich ja machen, was ich will. Also dann, der wirkt ja immer für mich, ne? Aber ich möchte mal fragen, was ist das für eine Freundschaft? Das ist gar keine Freundschaft mehr. Das ist ein Ausnutzen. Oder vielleicht der Gedanke, dass man irgendwie von einem System gerettet wurde. Wir wurden aber nicht von einem System gerettet. Hier geht es nicht um Nullen und Einsen, hier geht es nicht um Computer, hier geht es um Herzen. Hier geht es um das Herz von Jesus und hier geht es um unsere Herzen. Und deswegen wirbt der Schreiber des Hebräerbriefes hier so massiv, er malt Jesus so massiv aus, er beschreibt die Liebe, die Jesus zu uns hat, so massiv, so großartig, mit dem Wunsch, dass doch da hoffentlich irgendwie auch ein Funke überspringt, dass man sagt, Jesus, du liebst mich so sehr, wie kann ich denn dann noch sündigen wollen? Nein, ich will nicht mehr sündigen, ich will das gar nicht, es tut mir leid, wo es passiert, aber Jesus, du bist so ein Freund, der mich nicht im Stich lässt, der mich aus der größten Not schon rausgeholt hat. Und jetzt will ich nicht abdriften vom Glauben, das haben wir schon gehört, das ist das Thema des Hebräerbriefes, immer wieder durch, aus verschiedensten Perspektiven werden wir ermutigen, nicht nachzulassen im Glauben. Was ja auch ganz viel damit zu tun hat, nicht nachzulassen in der Vertrauensbeziehung zu Jesus, in der Freundschaft mit Jesus. Er ist unser Freund. Er hat uns erlöst. Und ich möchte dich heute fragen, und auch die, die an den Bildschirmen hier teilnehmen, live oder später, hast du in deinem Leben wenigstens einmal die Güte Gottes geschmeckt? Davon spricht die Bibel, das habe ich mir nicht gerade ausgedacht. Hast du die Güte Gottes geschmeckt? Das ist viel mehr als im Kopf zu wissen, ah ja, so ist es ja irgendwie mit dem Evangelium. Und wenn du das mal geschmeckt hast, vielleicht kannst du dich jetzt daran erinnern, weil ich glaube, ganz viele von uns haben das schon mal geschmeckt, verkostet, gespürt, im Herzen berührt, wie liebevoll Gott ist, wie liebevoll Jesus ist, was Jesus für dich und mich getan hat. Weil das ist eigentlich die Basis unseres Glaubenslebens. Weil dann ist da etwas, wo man sagt, Jesus, weil ich dich liebe, will ich deine Gebote halten. Weil ich dich liebe, will ich tun, was du sagst. Weil ich dich liebe, will ich anderen Menschen vergeben. Weil ich dich liebe, will ich, dass du mein Herz wieder weich machst, wo es hart geworden ist. Weil ich dich liebe, gebe ich dir mein Leben. Und möchte, dass du regierst, möchte, dass du bestimmst, möchte, dass du tun kannst, was du willst, weil es ist das Beste, es ist besser, als was ich mir selbst ausdenken kann. Das beinhaltet, auch durch Zeiten zu gehen, die schwer sind, die hart sind, die Leiden bedeuten, weil das zum Leben gehört. Diese Welt ist kaputt. Das ist, glaube ich, nicht mehr so schwer zu sagen. Ich weiß nicht, so vor 40 Jahren, 50 Jahren, Wirtschaftswunder und so, ständig neue Techniken, Entwicklungen, so, hey, wir schaffen das, wir machen das, wir kriegen das alles hin, so, wir Menschen, wir entwickeln alles, wir rotten die Krankheiten aus, es wird bald keinen Krebs mehr geben. Und es gibt ja so Phasen in der Menschheit, die gab es auch hier. Da war ich so Kind ungefähr. Jetzt sieht alles so anders aus und ich glaube, es ist nicht mehr so schwer zu verstehen, dass diese Welt ziemlich kaputt ist. Und das ist sie nämlich schon lange, weil nämlich wir Gott den Rücken gekehrt haben und weil wir gesagt haben, wir wollen sein wie Gott, wir schaffen das selbst. Steht auf den ersten Seiten der Bibel, man baute einen Turm, wir schaffen das selbst. Eigentlich merken wir doch gerade alle, dass wir daran sehr scheitern, oder? Und das macht es doch eigentlich leichter zu sagen, Herr, hab du die Kontrolle, auch über mein Leben. Und wenn du schwere Zeiten zulässt und ich verstehe das nicht und ich rufe zu dir, was ich wirklich darf, Herr, hilf mir. Und ich finde das nicht fair, wir dürfen das alles rausbeten, aber am Ende des Tages zu sagen, okay Herr, dein Wille geschehe. Ich ergebe mich in deinen Willen. Weil Gott größer ist, weil er Dinge sieht, die wir gar nicht sehen. Jesus ist der Garant unserer Vergebung. Wow. Jesus hat diese Freundschaft begründet und Jesus ist größer und er weiß mehr und er sieht weiter und manche Dinge kann er uns nicht erklären, weil wir es nicht verstehen könnten. Er will uns nicht ärgern, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, sondern er tut etwas in der Tiefe und er tut etwas im Gesamtzusammenhang der Menschheit und er hat einen guten Plan. Das ist ein Teil der Reife, wenn wir uns dahin entwickeln, zu sagen, okay, Herr, ich verstehe es überhaupt nicht, ich muss sogar leiden darunter, aber du bist größer, du bist Gott. Sei mir gnädig und hilf mir weiter, dir zu vertrauen. Dir zu vertrauen, mitten im Leid und in der Herausforderung. Und es passieren tiefe Dinge in unserem Inneren, die wir gar nicht alle verstehen können, wo wir manchmal in der Rückschau sagen, oh wow, diese schwere Zeit, die hat echt was Gutes gemacht in meinem Leben. Der Hebräerbriefschreiber zitiert einen langen Abschnitt aus dem Propheten Jeremia, diesen Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Volk Israel, mit dem Haus Israel. Schon damals gab es hier diese massive Verheißung auf Jesus hin und der Schreiber des Hebräerbriefs zitiert das, dieser neue Bund. Dieser neue Bund, der eben besser ist und bessere Verheißungen hat. Wow. Warum sind es bessere Verheißungen als schon im alten Bund? Nun, ich verstehe das so, die Vergebung der Sünden durch Jesus ist noch mal tiefer und umfassender als das, was es an Vergebung von Sünden gab im Alten Testament. Da gab es ja auch schon. Da gab es ja diesen Tempel und dann gab es diese ganzen Regelungen für die Opfer, die gebracht werden und für die Vergebung der Schuld. Und dann gab es da den Hohepriester und so weiter, wovon der Hebräerbrief ja oft spricht. Und Jesus ist der Eigentliche von dem Ganzen. Das, was im Alten Testament passiert ist, war quasi so etwas wie der Schatten von dem, was noch kommt. Eine Vorschattierung sozusagen. Und die Gläubigen damals, die haben das gelebt, die zum Volk Israel gehörten, die zum Haus Gottes gehörten, die haben in diesem alten Bund das gelebt. Und ich will das nicht zu kleinreden, die haben das gelebt und das war gut. Sie haben Vergebung für ihre Schuld erlebt. Und sie mussten aber viele Regeln einhalten. Und sie mussten hoffen, dass das alles so klappt. Und dass der hohe Priester, der ja auch ein Mensch war mit Schwächen und der auch irgendwann gestorben ist, dass der halt auch nicht da im Tempel vielleicht noch tot umfällt. Das war alles ein bisschen wackelig. Aber wir haben jetzt Jesus, den hohe Priester. Und alles, was im Alten Testament war, war wie so ein Schatten. So kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in einem Raum sitzt und die Lichtverhältnisse sind irgendwie so. Und ich kenne das manchmal, wenn ich früher aus meinem Büro rausschaute und dann sah ich manchmal einen Schatten. Und was bedeutete das? Das bedeutete, jetzt kommt gleich einer. Ja? Also der Schatten war nicht der, der da kommt, aber der Schatten wies darauf hin, dass da jemand kommt. Und so ist vieles im Alten Bund. Es ist ein Schatten auf den, der da kommt. Und der da kommt, ist eben Jesus. Und der ist auch schon gekommen, als er auf diese Erde kam. So gibt es viele Dinge, die Gott so eingesetzt hat, in seiner Weisheit, in seiner Souveränität. Es ist unglaublich, die Größe und Weite Gottes, wie er so, das alles so hingekriegt hat, vor allen Dingen mit Menschen, die auch nicht immer gehorsam sind, dass das trotzdem alles so funktioniert hat. Und jetzt ist Jesus gekommen und er ist der Priester. Und er ist gekommen als der Bürger und der Vermittler des neuen Bundes, der bessere Verheißungen hat. Bessere Verheißung. Ich glaube, diese Bürgschaft von Jesus ist zum Beispiel besser, als was man im alten Bund hatte. Die Verheißung der Vergebung der Sünden, das ist und bleibt zentral für den alten Bund und für den neuen Bund. Vergebung unserer Schuld. Die Vergebung, die Jesus bringt, ist einfach völlig. Er ist auch der Bürger für uns. Und die Verheißung des ewigen Lebens. Ich will damit nicht sagen, dass die Leute, die im alten Bund gestorben sind, nicht auch irgendwo das ewige Leben haben und nicht auch in den Himmel gekommen sind. In der Tat sind sie in den Himmel gekommen. Die Wolke der Zeugen, Hebräer 11 und so weiter. Aber die Tiefe, die Jesus gebracht hat, zu erklären, wie tief Vergebung ist und wie tief die Freundschaft mit Gott sein kann, das ist besser im neuen Bund als im alten Bund. Im alten Bund gibt es so herausragende Personen wie David zum Beispiel, König David. Der hat schon ein unglaubliches Verständnis von Gnade und Freundschaft mit Gott gehabt. Das ist eigentlich faszinierend, wenn man sich das durchliest bei ihm und die Psalmen und so. Aber im neuen Bund ist es so, dass uns allen das angeboten ist. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Wow. Im alten Bund lesen wir, glaube ich, von Mose, dass er Freund Gottes genannt wird. Und ich weiß nicht, David vielleicht. Das sind so ganz wenige, die so genannt werden. Wir sind alle eingeladen, Freunde von Jesus zu sein. Wie krass ist das denn? Freund vom allmächtigen Gott zu sein, der unsere Suppe auslöffelt, die wir verbrockt haben, der unsere Schulden abzahlt, die wir nie abzahlen konnten. Ich denke, viele von uns kennen dieses Gleichnis von dem Knecht, der einfach so tief in Schulden war, 10.000 Talente heißt es da, eine Menge Geld, die niemand bezahlen kann. Wenn man es auf heute übertragen würde, würde man sagen, selbst Elon Musk hätte nicht so viel Geld, um das bezahlen zu können. Das ist eigentlich, was Jesus sagt. Unsere Schuld vor Gott ist so groß, ist so massiv, weil sie wird gemessen an der Heiligkeit Gottes, nicht an dem Vergleich, ob wir nicht noch schlimmere Leute finden. Die finden wir nämlich meistens, aber das ist nicht der Maßstab Gottes. Der Maßstab Gottes ist seine Heiligkeit und deswegen stehen wir so tief in der Kreide, das können wir niemals bezahlen. Und Jesus sagt, ich bezahle für dich. Glaubst du das? Und gibst du mir dein Versagen? Gibst du mir deine Schuld? Ich glaube, dass es auch jetzt aktuell eine Frage von ihm ist. Gibst du mir das, was du getan hast an Schuld? Ja, ist das denn nicht ein tolles Angebot? Das ist ein super Angebot, aber es gibt Menschen, die das nicht machen. Was hast du verpasst? Wo hast du einen anderen verletzt? Wir spüren sehr schnell, wenn wir verletzt werden, ungerecht behandelt werden, das spüren wir sehr schnell. Hast du auch jemand anderes ungerecht behandelt? Hast du jemand anderen gegenüber deinen Versprechen nicht eingehalten? Und ich bin damit drin. Habe ich Dinge angeschaut, die ich nicht anschauen sollte? Hab ich anderen vergeben, so wirklich? Oder nur so vom Kopf mal schnell, weil als gute Christen weiß man, das muss man ja, aber das Herz ist steinhart gegenüber diesen Menschen. Nimmst du das an, dass Jesus dir das vergibt und dass du das nicht selbst abträgst oder abarbeitest? Das liegt uns nämlich viel näher. Ich schaff das. Ich werde Gott zeigen, dass ich gut bin. Ich werde so viel mitarbeiten, mehr als alle anderen. Ich werde so viel spenden, mehr als alle anderen. Ich werde andere Menschen retten auf diesem Planeten, die im Mittelmeer ertrinken und so. Versteht mich richtig. Spenden ist gut, anderen helfen, alles gut. Aber das zählt nicht vor Gott. Jesus sagt, ich schenke dir Vergebung. Und wir brauchen diese Erfahrung, dass wir es nicht alleine schaffen. Warum? Weil das dieses Potenzial hat in uns, Gnade auszulösen für andere. Es ist so traurig, dass gerade auch unter uns Christen es so starke Verhärtungen gibt untereinander, wo ich mich frage, ist das Evangelium angekommen? Hat man verstanden, wie viel Vergebung man selbst empfangen hat? Je tiefer wir das wirklich verstanden haben, umso mehr werden wir gnädig sein gegenüber Menschen, die uns verletzen, die uns das Leben schwer machen. Und nochmal, das sollen wir nicht verdrängen, das können wir Gott alles sagen. Wie unfair das ist und wie ungerecht und warum das jetzt so anstrengend ist. Bitte nicht gleich abspalten innerlich und dass es irgendwo kein Thema mehr ist. Aber sag's Gott und komm zu dem Punkt, zu vergeben und dann vielleicht auch noch mal ein paar Schritte, bis du von Herzen vergibst. Aber bitte geh dahin und vergib von Herzen, weil dann fließt wieder die Gnade Gottes. Sonst stoppt die Gnade Gottes. Und unser Herz wird hart. Genau davon hat Jeremia gesprochen. Der neue Bund besteht genau daraus, dass wir eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit Gott haben. Deswegen ist es irgendwo der bessere Bund. Und dass wir ihn kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Dass wir Gott kennen. Was ist das ewige Leben? Ich glaube, manche würden jetzt antworten, das ewige Leben ist, dass wenn ich sterbe, dass ich dann im Himmel bin. Ich würde mal sagen, okay, das ist nicht falsch. Aber Jesus hat gesagt, Johannes 17, Vers 3, das ewige Leben ist Jesus zu kennen. Das ewige Leben ist Gott zu kennen. Kennen nicht, ich weiß das, sondern Herzensbeziehung. Kennen, Adam erkannte Eva, Herzensbeziehung. Kontakt, Intimität, Zweisamkeit. Alle werden mich erkennen, die sich einlassen auf das Evangelium, auf das, was Jesus für uns getan hat. Ihn zu kennen. Und das ist auch besser. Nochmal, die vollendeten Heiligen aus dem alten Bund, die sind da jetzt mit drin, ja? Aber dieser Bund, das Evangelium, das uns gepredigt ist, der neue Bund, ist besser und stärker als der alte. Er hat die besseren Verheißungen. Und das liegt alles an Jesus. Das, was Jesus getan hat, wirkt auch zurück auf die Gläubigen im Alten Testament. Weil Gott ist über der Zeit. Nun, dieser neue Bund, der hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel nicht die 10 Gebote als steinerne Tafel hier aufbauen und sagen, das müsst ihr jetzt bitte alles machen. Sondern, dass Gott selber seine Gebote in unsere Herzen schreibt. Was bedeutet das? Ich verstehe das so, wir sind von innen her motiviert, die Gebote zu erfüllen, weil wir geschmeckt haben, dass Gott gut ist. Weil wir gesagt haben, ja, ich habe das doch erlebt, Jesus wird nichts von mir verlangen, was irgendwie am Ende des Tages schlecht ist. Am Ende des Tages wird es gut sein, auch wenn es mittendrin hart ist. Weiche Herzen. Seine Gedanken, sie kommen in unsere Gedanken. Seine Gedanken kommen in unsere Herzen. Wir sind intrinsisch motiviert, sagt man heute. Wir sind nicht motiviert durch ein kaltes Gesetz, was uns vor unseren Augen steht. Wir sind innerlich motiviert. Warum? Ja, weil wir Jesus kennen, weil wir ihn lieben, weil wir geschmeckt haben, dass er uns liebt. Uns ist im neuen Bund so viel mehr offenbart über Gott als im alten Bund. Auch deswegen ist der neue besser, weil wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Eine höhere Offenbarung gibt es nicht. So ist Gott. Das hatten sie im alten Bund noch nicht. Der alte Bund, da gab es ja auch ein Königreich, Israel, ein Königreich. Es war ein äußeres Königreich. Als Jesus kam, hat er ein innerliches Königreich etabliert. In dem leben wir gerade. Ja? Warum innerliches Königreich? Es ist kein richtiges Königreich, es ist ein richtiges Königreich. Ein richtig gutes Königreich. Aber wo ist die Hauptstadt? Ich diskutiere jetzt nicht darüber, ob das Jerusalem ist. Aber es ist ein inneres Königreich. Das Königreich Gottes ist in uns, weil der König Jesus in uns ist. Und wir als Gemeinde, als Gläubige auf der ganzen Welt, wir repräsentieren dieses Königreich Gottes. Das ist da. Aber es ist nicht in institutionell und diesen Dingen alle. Aber nachdem also das äußere Königreich Israel da war und jetzt das innere Königreich, kommt bald das vollendete Königreich. Und dann wird innerlich und äußerlich zusammenfallen, wenn Jesus wiederkommt. Jesus sagt, er wird nicht mehr an unsere Sünden denken. Wow, ich weiß auch nicht. Also wenn dich das nicht in Staunen versetzt. Gott denkt nicht mehr an unsere Sünden. Wow. Es ist unglaublich. Ich weiß es nicht genau, wie das so mit dem Erinnern ist. Aber was es auf jeden Fall ganz deutlich sagt, ist, deine Sünden spielen keine Rolle mehr. Wenn du um Vergebung gebeten hast, wenn du deine Schuld eingesehen hast und wenn du nicht nur gesagt hast, ich bereue das und ich werde das jetzt alles selber reparieren, was nämlich leider nicht geht, Wiedergutmachung geht manchmal, sollte man auch tun, aber ich meine vor Gott, dann ist Gott absolut nicht nachtragend. Also das höre ich mal hier ganz stark raus. Er ist nicht nachtragend. Bist du manchmal nachtragend? Ich bin manchmal nachtragend in meinen Gedanken. Es ist echt ein Thema. Ja, aber der hat doch, und da weiß ich immer noch, und der hat doch früher, und das war doch nicht richtig. Nachtragend. Gott nicht. Ist das gut für dich? Denkst du manchmal noch, aber das habe ich gemacht und das war echt schlecht. Oh, ob Gott mir vergeben hat. Das sind die Regungen unseres Herzens. Gott sagt, ich denke da nicht mehr dran. Ich bin nicht nachtragend. Das ist irgendwie war da was? War da was? Ich möchte bitten, die nächste Folie anzuzeigen. Der Prophet Micha hat es so stark ausgedrückt, um es wirklich plastisch zu machen. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Können wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen? Gott hat Lust an Gnade. Lust ist etwas, was ich gerne mache. Ja? Denk an dein Lieblingsgericht, was du gerne isst, da hast du Lust drauf. Das darfst du auch. Ne? Es gibt Lust, die ist nicht gut, aber es gibt in unserem Leben Lust, die gut ist. Also Gott hat uns geschaffen, Lust zu haben. Ist auch gut, wenn man das kann. Ja? An den richtigen Sachen. Er hat Lust an der Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere Missetaten, unsere Sünden bezwingen. Wow, wie stark ist das denn? Er bezwingt unsere Sünden. Er bezwingt sie. Er drückt sie runter. Er besiegt sie. Ja, du wirst alle Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott ist nicht nachtragend. Wenn wir um Vergebung gebeten haben, dann ist er absolut nicht nachtragend. Es ist vergeben. Er denkt nicht mehr daran. Wir sollten das auch nicht tun. Wir sollten nur daran denken, dass wir die Güte Gottes geschmeckt haben und dass wir uns an ihm freuen und dass wir die Freundschaft mit ihm leben, weil er so gut ist zu uns und dass wir auch anderen vergeben. Und damit möchte ich jetzt Richtung Abendmahl kommen und dazu habe ich aber was Bestimmtes auf dem Herzen. Bitte die nächste Folie. In Römer 12 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Einfach geschrieben, manchmal sehr schwer zu tun. Jemand hat dir Böses getan. Und Gottes Wort sagt, sei du derjenige, wo das Böse endet, indem du nicht zurückschlägst, indem du nicht genauso handelst. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Herrlicher Realismus, mit manchen Menschen kann man keinen Frieden halten, weil es einfach nicht geht, weil die es einfach nicht wollen. Dann kann man das eben nicht. Aber was man trotzdem immer tun sollte, ist vergeben. Vergeben, 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 vergeben. Wenn ich vergebe, heißt es nicht, dass ich sage, naja, war ja nicht so schlimm. Heißt das nicht. Wenn ich vergebe, heißt das nicht, mit dem muss ich jetzt immer in Urlaub fahren. Heißt das nicht. Vergebung heißt, dass du wieder frei bist. Dass du wieder frei bist, der du vergibst. Weil wenn du nicht vergibst, dann wirst du Opfer dieser Umstände sein. Dann wirst du daran gekettet bleiben. Dann kommen die Gedanken einfach immer wieder über das, was dir angetan wurde. Und das will Gott nicht. Vergib. Und deswegen steht hier auch, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Rächt euch nicht selbst. Ich weiß nicht, wie ehrlich du zu dir selbst sein kannst. Als ich junger Christ war, da habe ich diese Texte gelesen, habe gedacht, ja, klar, das mache ich doch auch alles. Bis mir irgendwo der Heilige Geist anfing, mal so tiefere Schichten meines Kellers sozusagen, ja, zu zeigen, sodass da doch diese Regungen sind. Rächt euch nicht selbst. Und das ist so normal. Der hat mir Böses getan, ich schlag zurück. Das ist so normal. Rächt euch nicht, Geliebte, sondern, ganz spannend, gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Okay? Da steht nicht, rächt euch nicht selbst, weil Gottes Liebe ist so groß, dass sie einfach alles zudeckt und es ist alles nicht so schlimm. Nein, Sünde ist schlimm. Menschen zu verletzen ist schlimm. Menschen zu missbrauchen ist schlimm. Und vieles, was auf diesem Planeten passiert, ist schlimm. Und es schmerzt Gott. Besonders, wenn andere Menschen darunter leiden. Es ist schlimm. Das ist so wichtig, weil das hilft uns auch zu vergeben. Wenn du vergibst, passiert Folgendes. Du bist frei, weil du nicht daran festhältst. Und was nun passiert mit dem, der Böses getan hat, was mit dem passiert, das legst du einfach auf Gottes Schreibtisch. Das ist nicht dein To-Do. Du lässt los. Es ist nicht deine Aufgabe. So sehr sich irgendwo in uns alles regt, aber der muss doch bestraft werden. Da muss doch Gerechtigkeit kommen. Sie wird kommen. Die Gerechtigkeit wird kommen. Aber Gott wird die Gerechtigkeit ausführen. Legt es auf seinen Schreibtisch. Sein ist die Rache. Das ist sein Monopol. Er wird rächen. Er wird die Bösen zur Rechenschaft ziehen. Er wird das Böse bestrafen. Und deswegen sollten wir das nicht tun. Und da loslassen, es ihm überlassen. Er kann es auch besser übrigens. Er kann es viel besser. Er sieht alle Zusammenhänge. Er weiß, warum es passiert ist. Er weiß, wie viel Schuld wer wo Anteil hat. Manchmal gibt es so Kettenreaktionen. Das ist unglaublich schwer. Wer ist denn da jetzt schuld? Gott wird das aussortieren. Und das wird er aussortieren im Gericht. Und das Gericht ist eine gute Nachricht. Wie kann das Gericht eine gute Nachricht sein? Das Gericht Gottes, was kommen wird, wenn Jesus sichtbar erscheint, Jesus, der jetzt hier heute mitten unter uns ist, wenn er enthüllt wird und ja, er lebt, er ist auferstanden, er ist der Sohn Gottes, er wird das Böse richten. Ich finde, das ist eine gute Nachricht, weil wenn es das nicht gäbe, wird das Böse ja nie aufhören. Aber das Böse wird aufhören, weil Gott wird es richten. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit mir? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, gerichtet zu werden wegen der Sünde, habe ich eigentlich auch keine Chance, weil ich habe gesündigt. Und wenn ich ehrlich bin, wird das wahrscheinlich auch noch weiterhin vorkommen, dass ich nachtragend bin oder selbstgerecht. Tja, was ist die Lösung? Das Gericht Gottes, das kommen wird. Ich weiß nicht wann. Kann ganz schnell gehen. Kann noch 1000 Jahre dauern. Keine Ahnung. Aber es steht fest. Und wenn du dir sagst, naja, wenn es noch 1000 Jahre dauert, ist ja nicht so schlimm. Naja, aber wenn du heute stirbst, bist du auch schon da. Dann bist du ja schon aus der Zeit raus. Dann bist du auch schon da. Das Gericht. Kannst du heute vergeben? Kannst du heute die Rache Gott überlassen? Kannst du heute Gott um Vergebung bitten für das, wo du andere Menschen verletzt hast? Wo du deine Versprechen nicht gehalten hast? Wir haben einen Bürgen, Jesus. Da ist Vergebung. Da, wo du versucht hast, selber Gott zu zeigen, wie heilig du bist und dass du deswegen auch besser bist als andere. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da. Es gibt so viele Dinge und das ist aber jetzt die Aufgabe, dass du einfach dein Herz dem Heiligen Geist hinhältst und dass er zu dir spricht und das ist seine Sache. Vielleicht kannst du einfach Gott feiern heute, weil da kommt nichts. Dann ist okay, du musst dich jetzt nicht zermartern. Dann feier doch, was dir schon alles vergeben wurde und dass Gott der Bürger ist. Und wenn etwas hochkommt, dann bitte Gott um Vergebung. Wenn ihr heute ein Mensch ist, der Jesus gar nicht persönlich kennt, dann bitte ihn um Vergebung, dass er dir deine Schuld vergibt. Und dann kannst du gerne hier auch zu diesem Tisch kommen. Wenn du aber sagst, nee, ich kenne Jesus nicht und Sünde habe ich auch nicht, dann empfehle ich nicht, zu diesem Tisch zu kommen, weil das ist jetzt nicht Kaffee und Kekse, die gibt es hinterher beim Bistro, da können wir alle einfach hingehen. Das ist etwas Heiliges hier. Das ist die Symbolik, die Jesus eingesetzt hat, damit wir als Sünder nach vorne kommen und sagen, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und deswegen nehme ich das Brot und den Wein und ich feiere den Bürgen Jesus, ich feiere diese Vergebung und ich feiere die Freundschaft, die nie enden wird mit Jesus. Dafür ist es gegeben. Ich bitte Nihal mit nach vorne jetzt und Nihal, dass du dankst für Brot und Wein und dann wollen wir das Abendmahl gemeinsam feiern.
Ja, Jesus, du bist hier, du bist auferstanden. Wie groß ist deine Vergebung, was du am Kreuz und Golgatha für uns erworben hast. Danke, dass du dein Leib aufgegeben hast für uns. Jesus, du bist da. Du befähigst uns, meine Nächste zu vergeben. Du weißt selbst, wie schwer für uns ist. Aber deine Vergebung ist groß. Du machst uns fähig. Das ist die Garantie heute Morgen. Du heilst die zerbrochenen Herzen und verbindest die Wunden. Du schaust heute, du freust dich über die Versöhnung untereinander. Das schaffst du heute. Danke, Jesus, was du am Kreuz getan hast.
So segnen wir auch diesen Saft und dieses Brot, sodass wir es nehmen mit einem gläubigen Herzen, aus Dankbarkeit, mit Ehrfurcht und mit einer Freude an unserem Erlöser Jesus. Amen. Bitte ich zuerst das Lobpreisteam.